Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Ich bin zum allerersten Mal hier auf dem Kongress. Ich bin vollkommen überwältigt, was man hier alles sehen kann, wie viele Leute hier sind, Vorträge. Ich werde hier rumlaufen und mir Sachen angucken, mal noch ein paar Vorträge angucken. Ein paar habe ich mir ausgesucht, aber ich bin total überrascht, wie viele Leute hier bauen, die hierher kommen und Sachen bauen. Das ist ganz, also wenn man hier noch nie war und irgendwie einen Draht hat zu, ich baue mal irgendwas, dann ist man hier goldrichtig. Das ist irre.
Ausgeschlossen oder so fühlt man sich halt überhaupt nicht. Ich meine, ich kann zwar ein bisschen programmieren, jetzt nicht die Welt. Es ist halt recht viel zu sehen, aber es gibt dann halt so nette Leute, die einem da helfen, sich ein bisschen zu orientieren. Aber Vorträge sind sehr interessant und ich glaube halt, dass für jeden eigentlich ziemlich was dabei ist, was einen interessiert.
Ja, Lockpicking scheint interessant zu sein und wir haben uns vorher das Löten angeschaut. Da gibt es also auch Kurse.
Ich habe vorhin aus so einer Art Automat mir ein Random Electronic Kit besorgt. Ich musste da erstmal rausfinden, was da denn drin ist. Inzwischen weiß ich Bescheid. Nach viel Googlen habe ich erfahren, es handelt sich um ein Voice Meter sozusagen. Also das zeigt mir an, wie stark die Lautstärke ist, die an einem angesteckten Mikro oder eben kann auch einen normalen Audioausgang anschließen, dann anliegt. Das heißt, das ist eines meiner kleinen Bastelprojekte heute. Und ich fand halt gerade den Reiz, dass es ein Überraschungskit ist, ganz spannend.
Ja, ganz genau, das ist dieser Chaos Communication Kongress ein Überraschungskit, eine Spielwiese für alle, die einen Draht zu digitaler Technik haben und gern daran basteln. Aber nicht nur, wie wir zeigen wollen, in dieser Sonderausgabe von Breitband mit Vera Linz am Mikrofon. Ich sage herzlich willkommen im Namen der gesamten Breitband-Crew, die ausgeschwärmt ist nach Leipzig zur 35. Ausgabe des CCC, kurz 35C3. Refreshing Memories ist das Motto in diesem Jahr. Erinnerungen sollen aufgefrischt, aber auch ergänzt werden mit aktuellen Entwicklungen. Schon immer geht's ja beim Kongress nicht allein ums Frickeln, ums Hacken von Hard- und Software und blinkenden Lämpchen. Genauso wichtig sind dem Kongress die gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technik. Denn von Anfang an und bis heute haben sich die Hacker als Frühwarnsystem der digitalen Gesellschaft verstanden. Wie immer gab und gibt es Vorträge, diesmal zu Biometrie, Wahlcomputer, Weltraumtechnik, aber auch zum modernen Prekariat, das sich gerade im Umfeld digitaler Technologien immer häufiger finden lässt. Und es ging um Überwachung. Dafür steht zum Beispiel das Projekt Goldener Schild, auch bekannt als die große Firewall von China. Sie macht das Internet in China zu einer Art riesigem Intranet, also zum Gegenteil dessen, was wir hier so unter dem Internet verstehen. China ist natürlich nicht das einzige Land, das seinem Internet eigene Regeln auferlegt hat, wie Zensur oder Überwachung von Inhalten. Was aber passiert, wenn sich die Regierung in einem Teil der Welt verändert und damit auch die Regeln des Internets, wie auf der Krim zum Beispiel? Nachdem sie 2014 von Russland annektiert worden ist. Jenny Gensmer hat sich auf dem 35C3 mit einer Wissenschaftlerin getroffen, die sich diesen Übergang aus technischer Perspektive genauer angesehen hat.
Xenia ist eigentlich Soziologin. In den letzten Jahren hat sie sich mit den weichen Wissenschaften allein aber immer weniger zufrieden gegeben. Sie interessiert sich für Infrastrukturen, für Kabel, Datenverkehr und für die Frage, was mit all dem passiert, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt. Genauer, für die Zeit des Übergangs.
Die große Forschungsfrage drehte sich um die ganzen Abkommen. Welche vertraglichen Änderungen hat es zwischen Internetdienstanbietern gegeben? Wie wurde der Datenverkehr neu geregelt? Oder der Datenaustausch zwischen Internetknotenpunkten? Das heißt, woher kommt der Datenverkehr? Wie breitet er sich aus? Wem gehört die ganze Infrastruktur und wem gehören die Kabel? Passiert da etwas mit dem Datenverkehr? Wird er irgendwo angezapft, zensiert oder gefiltert? Und wie verändert sich all das in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Region?
Während ihrer Forschungen am Citizen Lab in Toronto hat Xenia für die Krim eine Zeit zwischen 2014 und 2018 ausgemacht, die sie Routing Interregnum nennt. Also eine Art Zwischenregierung, in der nicht klar war, wer auf der Krim über den Datenfluss im Internet entscheidet. Der politische Druck auf die Internet-Service-Anbieter, die über Unterseekabel noch mit der Ukraine verbunden waren, wuchs. Vor allem als Russland auf Anweisung von Ministerpräsident Medvedev 2014 ein 46 Kilometer langes Kabel bauen ließ. und so das Internet auf der Krim auch an Russland anschloss. Wenige Wochen später drang dann ein Tochterunternehmen des staatseigenen Telekommunikationsunternehmens Rostelekom auf den Markt, Miranda Media, der mit Abstand größte und nahezu einzige russische Internetanbieter auf der Krim. Wer bürokratische und rechtliche Probleme verhindern wollte, regelte seinen Datenverkehr nicht mit ukrainischen Internetanbietern, sondern immer häufiger mit Miranda Media, erzählt Xenia.
Die Konsequenz für die Internetdienstanbieter war, dass sie jetzt von Russland abhängig waren, also von russischem Recht. Das bedeutet, dass sie Filterungs- und Zensursoftware installieren mussten. Diese Ausstattung ist sehr teuer. Sogenannte Middleboxes kosten umgerechnet Beträge im dreistelligen Tausenderbereich. Das können sich kleinere Internetdienstanbieter nicht leisten. Das heißt, entweder sie beziehen ihr Internet von größeren Anbietern, die das Geld für die Software haben, oder sie verkaufen ihr Unternehmen und verlassen den Markt.
Die Annexion der Krim ist für Xenia ein symptomatischer Fall für das, was passiert, wenn die Zugänge zum Internet zentralisiert werden. Und durch die staatlich auferlegten Zensurbestimmungen kommt auf der Krim noch ein weiterer Aspekt hinzu. Der Markt für Überwachungsequipment floriert. Über 40 dieser Middleboxes-Anbieter gäbe es mittlerweile, sagt Xenia, die ihre Software an die Internetdienstanbieter verkaufen. Zentralisierung, Überwachung, Zensur, das Urteil der meisten Besucher auf dem 35C3, die ein dezentrales und von jeglicher privater und staatlicher Einmischung freies Internet hochhalten, ist eindeutig. Auch Antonia Hamaidi, Doktorandin mit China-Schwerpunkt an der Universität Duisburg-Essen, gehört dazu. Sie hat einen der Hauptsäle mit ihrem Bericht über die verschiedenen Social-Credit-Systeme in China gefüllt, mit denen Menschen anhand von Punkten in Zukunft bewertet und gegebenenfalls bestraft werden sollen. Bis 2014 habe es lediglich 2 Überseekabel gegeben, die aus China herausführen, sagt sie. Nun sind es zwar mehr, aber vor diesen Kabeln sitzen Internetknoten, die den gesamten Datenverkehr filtern. Kein Facebook, kein Google, das Wall Street Journal, je nach Inhalt. Und doch warnt Hamaidi davor, den westlichen Blick zu sehr zu verengen.
Ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu sagen, dass es in China einfach eine andere Idee von Internet gibt. Also in Deutschland und im Westen ist ja die Idee, das Internet ist irgendwie ein freies System, wo jeder dezentral daran arbeiten kann und so weiter. In China existiert diese Idee vom Internet einfach nicht. In China ist das Internet eher als Tool verstanden, um das Leben einfacher zu machen. Und wird deswegen auch nicht so als, es ist frei und dezentral, sondern in China geht alles über die Regierung.
Das Internet als Tool, ist das nicht eine Entwicklung, die auch in Deutschland, in Europa immer deutlicher genau so gesehen werden könnte? Ein Tool zum Einkaufen, Streamen, Chatten und Organisieren? Mit immer weniger Diensteanbietern, von denen wir nie wissen, nach welchem Recht sie in Zukunft handeln müssten? Gerade in Zeiten von zunehmendem Populismus und weniger Demokratiegläubigkeit, wie es Antonia Hamaidi sagt.
Und zum anderen eben auch, wir werden als Menschheit sozusagen noch mehr getrennt. Wenn ich mit meinen chinesischen Freunden Kontakt halten möchte, brauche ich schon eine andere Plattform. Auf dieser Plattform muss ich darauf achten, was ich schreibe, und die achten auf jeden Fall darauf, was sie schreiben. Die würden niemals auf WeChat was Regimekritisches schreiben.
Das chinesische Internet versteht sich selbst als zentral, sagt Hamaidi noch. Das gilt sowohl für die jeweiligen Kommunikationsanbieter als auch für die Netzstruktur. Es ist ein Selbstverständnis, das im Gegensatz zu dem steht, was sich viele westeuropäische und US-amerikanische Aktivisten, NGOs oder Unternehmen über ihr Internet erzählen. Dieses Narrativ von Internetfreiheit, das ihrer Idee von Demokratie entspricht, sagt die Soziologin Xenia.
Liberaler Pluralismus, Meinungs- und Informationsfreiheit, Recht auf Privatheit. Es gibt also Ansätze, Internetfreiheit zu definieren.
Wie viel Wert wir aber all diesen Bestandteilen von Internet beimessen und wie wir sie umsetzen, darüber besteht unter den Akteurinnen und Akteuren nicht unbedingt Einigkeit, sagt Xenia. Von einer anhaltenden Debatte darüber könnte es aber abhängen, ob sich das Internet eher in die eine oder die andere Richtung entwickelt. Eine Art kreativer Ort des Austauschs und der Information oder in Richtung Werkzeug oder gar Gebrauchsgegenstand, ein Tool, das häufiger mal den Benutzer wechselt.
Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit einer Sonderausgabe vom Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und dort gibt es natürlich nicht nur Vorträge, sondern auch ganz viel zu erleben in der riesigen, abgedunkelten, aber trotzdem sehr bunten Halle 2 des Messegeländes. Dort war, wir haben am Anfang der Sendung schon etwas davon gehört, unsere Reporterin Nora Gohlke mit dem Mikrofon unterwegs. Was machen die Besucher auf dem Kongress, wenn sie nicht in einem Vortrag sind? Das hat sich Nora gefragt und die Antworten hat sie eingesammelt in kleinen Reportagen, die wir immer mal in dieser Stunde hören werden.
Okay, ich bekomme jetzt gerade ein VR-Headset aufgesetzt.
Genau, das ist das Bogenspiel. Also da kannst du Bogen schießen auf kleine Strichmännchen.
Da sind so kleine befällte Krieger.
Bestenfalls bräuchtest du jetzt wirklich beide Controller, um dann, so wie du es dir vorstellst, mit einem Arm den Bogen halten und mit dem anderen aufziehen.
Ah ja, hier
genau,
ist ein Bogen.
Den musst du in die Hand nehmen.
Wie nehme ich den in die Hand?
Arm ausstrecken und nehmen. Genau, mit der linken Hand jetzt.
Jetzt nehme ich den Pfeil. Ich habe jetzt praktisch einen Bogen in der Hand und auch einen Pfeil. Den Bogen in der linken, den Pfeil in der rechten. Okay, und den Pfeil muss ich jetzt hier einspannen,
genau.
Wahrscheinlich.
Und auch wieder mit dieser Taste, genau.
Ah.
Und aufziehen und
cool.
So, wie du es dir vorstellst.
Gerade eine Taste gedrückt und jetzt merke ich,
ich
spüre sogar so ein bisschen Widerstand in dem Controller sozusagen. So ein, also nicht Widerstand, aber ich spüre halt, wie ich den Bogen spanne, weil es so ein bisschen knarzt im Controller. Gut, dann schieße ich mal ab. Spann noch ein bisschen mehr und lass los. Oh, ja,
hast
erwischt.
Erwischt.
Erwischt, hat geklappert.
So, jetzt kommen ein paar mehr davon.
Ich glaube, die wollen in meine Burg rein und die kaputt machen. Ah.
Ja, genau, die musst du verteidigen.
Gut.
Ja, sind schon drin.
Leider schon geplündert. Okay. Was macht dir an VR so Spaß?
Diese kunterbunte Welt, die halt trotzdem so wie real eigentlich ist und einfach eine neue Art von Spaß. Also wenn man es gewohnt ist, so am Rechner zu sitzen und sieht das dann mal so über Fernseher oder Bildschirm, denkt man sich so, ja toll, sieht vielleicht schön aus, aber wenn man das dann halt auch wirklich auf hat und eben diese viel größere Umsicht hat, ist das nochmal komplett anders. Und da kommen auch die witzigsten Geschichten bei raus. Also ein Bekannter von mir, der hatte ein Spiel, da musste er so agentenartig durch einen Lüftungsschacht kriechen. Da war so eine Öffnung im Lüftungsschacht. Und er ist halt wirklich auf dem Fußboden rumgekrochen und ist dann halt mit dem Kopf gegen den Fußboden geknallt, weil er da durchschauen wollte.
Wir sind hier bei der Social Fiction Society, einer Gruppe von Menschen, die sich entschlossen hat, andere Welten zu gestalten und andere Leute da einzuladen, damit zu machen. Mein Workshop nennt sich Imperfect VR und da geht es um die Idee, dass Virtual Reality nicht nur eine Sache ist, die von großen Firmen und teuren Geräten irgendwie besetzt wird, sondern dass sich jeder eigentlich selber so eine eigene virtuelle Realität bauen kann. Und das Imperfekte, das Nicht-Perfekte ist das, was wir machen und das nimmt so ein bisschen den Druck weg, perfekt zu sein. Wir können Fehler machen, wir können irgendwie einfach mal missbauen und Spaß dabei haben und es geht dann darum, dadurch auch weiter wieder was zu lernen.
Und ist es mehr Kunst oder ist es mehr Kapitalismuskritik?
Es ist Kunst mit Kapitalismuskritik verbunden.
Ja, eben. Passt schon.
Ja, eigene Welten selbst entwerfen, Dinge spielerisch ausprobieren, sich der perfekten Konsumwelt entziehen. Die Ideen des Workshops Imperfect VR zum Beispiel, die wir gerade gehört haben, spiegeln auch den Konsum- und kapitalismuskritischen Ansatz des Kongresses wider.
Ich bin jetzt angekommen im
Art and Play.
Und vor mir steht die Kuratorin dieses Bereichs. Und wir wollen jetzt mal einen kleinen Rundgang machen. Das klingt schon mal sehr spannend. Wo sind wir hier?
Wir sind bei Impulse von Birk Schmidthüsen. Du siehst hier diese Röhren, die verschiedene Töne von sich geben. Und jeder Ton schickt so einen Impuls hoch in dieses LED-Chaos-Netz, das du siehst.
Also ich finde, das hat was sehr Schmückendes auf jeden Fall. Es sieht auch so ein bisschen kronenleuchtermäßig aus.
Ich habe mir ehrlich gesagt zu der Form jetzt gar keine konkrete ästhetische Assoziation gebildet. Aber die musikalische Krone, die man sich da aufsetzen kann, finde ich eine schöne Assoziation. Und der Hintergrund der Arbeit oder warum ich es hier auf dem CCC ausstelle, ist, dass es eine Schnittstelle bietet für visuelle Künstler, für musikalische Künstler und vor allem für ProgrammiererInnen. Die Leute sind dazu aufgefordert, daran weiter zu coden, daran weiter mitzuarbeiten. Deswegen gibt es hier direkt neben der Arbeit auch diese große Arbeitsstation, die offen zugänglich ist für alle.
Also es ist auf jeden Fall super viel zu entdecken. Man kann nach links und nach rechts gucken und überall gibt es Objekte und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Und jetzt, du wolltest mir jetzt noch das hier zeigen, oder?
Genau.
Ja, dann gehen wir da mal hin.
Also das sind Installationen vom Altmeister James Whiting. Da haben wir die Catwalk Woman, die eben ganz elegant hier ihre Kreise läuft, mechanisch. Das ist schon eine 10 Jahre alte Skulptur von ihm, aus dem Fahrradschlauch gemacht und der auch Geräusche von sich gibt und Bewegungen.
Also es klingt auf jeden Fall sehr lustig. Hier steht auf so drei Stützen ein Schlauch, in den Luft reingepumpt wird, aber während des Pumpens immer wieder so ein kleiner Bolzen auf den Schlauch gedrückt wird. Der ändert die Öffnung, wo die Luft durch kann und dadurch kommt dann ein Sound vorne aus dem Schlauch. Und den finde ich auch ein bisschen gruselig mit seiner Gasmaske.
Der kann auch programmiert werden und diesem Monster-Gasmasken-Kreaturwesen mit 6 Beinen kannst du eben eigene Gangmuster beibringen.
Es ist auch gerade jemand gekommen und hat sich an ihn angedockt. Darf ich ganz kurz fragen, was du machst?
Ich programmiere hier gerade eine andere Laufroutine für den Roboter.
Und wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass du das umprogrammieren möchtest?
Hier gibt es so eine Zettel, da steht drauf, man soll das ausprobieren. Und da steht auch ein Link zu Code, den man sich schon runterladen kann. Den habe ich einfach genommen und ein bisschen angepasst, dass er jetzt schneller läuft.
Und was soll er noch machen?
Ich finde, dass er die Beine so ein bisschen hintereinander bewegen sollte. Das wäre halt super cool, dass das Ganze vielleicht ein bisschen natürlicher aussieht, nicht so abgehackt.
Dann viel Spaß noch und gute Tage hier.
Jo.
Tschüss.
Ja, zum Chaos Communication Kongress gehört natürlich auch Kunst. Unsere Reporterin Nora Gohlke war mit der Kuratorin Nina Maria Sternberger im Kunstareal der Halle 2 unterwegs. Eine der Praktiken der Hacker, die es schon seit den Anfängen gibt, ist das Reverse Engineering. Übersetzen könnte man das mit Nachkonstruktion oder Rückkonstruktion. Und es geht darum, eine Soft- oder Hardware, also ein Produkt, aufzuschrauben und die Funktionsweise zu verstehen. Quasi Licht ins Dunkel einer Blackbox zu bringen. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen und welchen Nutzen hat das Reverse Engineering? Das wurde auf dem 35C3 in Leipzig demonstriert und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jochen Dreier. Hallo Jochen.
Hallo.
Du hast hier zwei Beispiele rausgesucht und erklären lassen, die zwei unterschiedliche Ansätze des Reverse Engineering verfolgen. Einmal wurde ein Antivirusprogramm aus Nordkorea analysiert und einmal wird versucht, den Algorithmus der Schufa zu verstehen.
Ja, als erstes vielleicht kurz erklärt, warum es verschiedene Ansätze sind. Bei dem Antivirusprogramm liegt halt eben eine Software vor, die dann analysiert wird, um sie zu verstehen, also von hinten aufgerollt wird. Und OpenShufa versucht andersrum einen Algorithmus zu verstehen, der nicht einsehbar ist. Dafür werden dann ähnliche Daten gesammelt, wie sie die Schufa hat, und dann Zusammenhänge versucht zu verstehen. Ich würde aber gerne als erstes das Projekt über die Software aus Nordkorea beschreiben. Diese wurde von Mark Lechtig, einem Russland-geborenen, jetzt in Israel lebenden Informatiker, und seinem Kollegen Michael Kajiloti analysiert. Mark Lechtig hat darüber einen Vortrag auf dem CCC gehalten, der nebenbei bemerkt sehr, sehr gut besucht war. Der Saal war viel zu klein für das Interesse. Aber auch dazu gesagt, dies ist übrigens kein Programm, das für das Internet geschrieben wurde, sondern für das, was das Internet in Nordkorea ist. Und das ist mehr ein Intranet. Nordkoreaner haben keinen Zugang zum World Wide Web, sondern nur zu dem, was der Staat ihnen bereitstellt.
Was konnten denn die Analysten über die Urheber dieses Antivirus-Programm rausfinden?
Ja, relativ schnell war klar, das Programm sollte den Anschein wahren, es wäre selbst entwickelt worden. Tatsächlich nutzt es aber als Grundlage eine Antivirus-Software der japanischen Firma Trend Micro. Die Dateinamen waren kreativ umbenannt, die darunterliegende Engine wird ein bisschen anders eingesetzt. Trotzdem haben es die Analysten dann doch erkannt.
Aber könnte man sich nicht vorstellen, dass die nordkoreanischen Entwickler mit der japanischen Firma zusammengearbeitet haben?
Ja, das könnte man sich überlegen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil die beiden Länder sind verfeindet. Sie haben keine diplomatischen Beziehungen und dementsprechend auch keine wirtschaftlichen Verbindungen. Aber die Frage haben sich natürlich auch die Analysten gestellt. Sie haben mit Trend Micro Kontakt aufgenommen und ihre Ergebnisse geteilt. Die Antwort war, dass diese Firma überhaupt gar nichts davon wussten, auch keinen Kontakt zu nordkoreanischen Programmierern haben. Würden es vielleicht aber auch gar nicht zugeben. Die weitere Analyse ergab, dass das Programm Silly Vaccine, das heißt so, durchaus als ein Antivirus-Programm funktioniert, aber eben nicht besonders gut. Es sortiert zwar Dateien, doch es enthält auch sehr viele Funktionen, die gar nichts tun bzw. etwas tun und einfach nur Zeit dabei verschwenden. Das Wort Shitcode kam in dem Vortrag ziemlich häufig vor.
Jetzt wird ja Nordkorea immer wieder mit großen Hackerangriffen in Verbindung gebracht. Kann man denn irgendwas in der Richtung daraus lernen aus diesen Analysen?
Ja, die Frage habe ich auch Mark Lektik gestellt.
It's hard to say whether the same people who develop malware in North Korea are the same people who develop this product.
Er sagt also, dass man in dem Programm schon sehen kann, dass da fähige Programmierer dran gearbeitet haben. Das ist jetzt kein Anfängerprojekt, aber andere Teile sind dann wieder, wie er sagt, absoluter Müll. Als hätten Programmierer mit völlig verschiedenen Voraussetzungen daran gearbeitet. Sicher kann man es nicht sagen oder aus den Programmzeilen ableiten, aber er denkt, dass die Programmierer, die an Angriffen arbeiten in Nordkorea, eher nichts direkt mit diesem Programm zu tun haben, denn wenn du an Angriffen arbeitest, da darfst du dir solche Fehler einfach nicht erlauben, wie sie hier gefunden haben. Was ich bei diesem Reverse Engineering Projekt aber so spannend fand, das ist die Möglichkeit, nicht nur die Blackbox eines Programms zu öffnen, sondern auch in die Blackbox Nordkorea zu schauen. Es ist die Möglichkeit des Programmierers, des Hackers, über die Grenze zu gehen und anhand des Codes nachzuspüren, wie wird da gearbeitet und auch ein wenig wer. Und danach habe ich Mark Lektik auch gefragt.
I mean, it surely conveys some kind of atmosphere. When you're looking at it, you can definitely feel that there's a human factor behind it.
Mark Lektik sagt, dass ihm die Programmzeilen schon ein Gefühl dafür gegeben haben, was für ein Aufwand betrieben wurde, um dieses Programm zu schreiben, dass versucht wurde, alles richtig zu machen mit den Mitteln, die eben zur Hand waren. Wenn er sich das Programm von innen anschaut, dann ja, sendet es ihm schon so ein Gefühl der Menschen dahinter, wenn das auch so ein bisschen sphärisch bleibt.
Yes, I would say maybe that conveys to me some kind of a notion of what was invested, what kind of energy was invested in developing this product.
Und ich fand, er hat das aber auch mit ganz viel Respekt gesagt, weil er weiß ja auch nicht, unter welchen Voraussetzungen die nordkoreanischen Programmierer dort arbeiten, unter welchem Druck vielleicht auch.
Aber immerhin ein Einblick in Nordkorea anhand eines Antivirus-Programms. Den empfehlenswerten Vortrag kann man auf der Seite des 35C3 auch nachschauen. Und eine ganz andere Blackbox versucht die Initiative Open Schufa zu öffnen. Worum geht's denn da?
Ja, was die Schufa ist, das weiß ja jeder in Deutschland, der mal einen Kredit aufgenommen hat oder einen Mietvertrag unterschrieben hat. Also eigentlich jeder. Doch wie genau der Algorithmus funktioniert, das weiß man eben nicht. Also wie entsteht dieser entscheidende Schufa-Score? Und die Initiative Open Schufa möchte diese Blackbox knacken, und zwar rückwärts. Darüber habe ich auch mit Arne Semsrott gesprochen, einem der Initiatoren.
Die Idee bei Open Schufa ist, dass möglichst viele Menschen von der Schufa ihre Selbstauskunft anfragen. Das heißt, die Daten, die die Schufa über sie gespeichert hat, und das haben knapp 30.000 Menschen gemacht. Davon haben knapp 10% ihre Datenblätter an uns gespendet. Und wir konnten dann mit so ein paar Zusatzangaben, die wir von den Leuten bekommen haben, versuchen, Abhängigkeiten in diesen Daten zu sehen. Also beispielsweise zu sehen, wenn wir jetzt eine Gruppe haben von Männern in einem bestimmten Alter, die ungefähr gleiche Merkmale haben, unterscheiden sich deren Scores erheblich? Und wenn ja, woran könnte das liegen? Welche Merkmale sind da wahrscheinlich eingeflossen und welche nicht?
Vor circa einem Monat hat Open Schufa ja ihre ersten Ergebnisse geteilt. Die wurden jetzt auch nochmal auf dem Kongress vorgestellt. Was hat die Initiative denn durch ihren Reverse Engineering Ansatz herausgefunden?
Ja, dass die Schufa offenbar nicht so wissenschaftlich perfekt arbeitet, wie sie selbst immer angibt, denn manche Menschen bekommen einen negativen Score, obwohl sie gar keine Negativmerkmale haben, also keine Schulden, keine Probleme mit Kreditkarten oder ähnliches. Es ist noch nicht ganz klar, warum die Schufa da so bewertet, was man aber erkennen kann, so Arne Semsroth von Open Schufa, dass offenbar Alter und Geschlecht eine Rolle spielen. Also junge Männer werden insgesamt schlechter bewertet. Die eigene Datenlage, das gibt Open Schufa auch zu, die sie halt nutzen, um diesen Algorithmus rückwärts zu verstehen, die ist aber auch noch sehr klein und viel zu homogen. Also es sind tatsächlich viele Daten von vielen jungen Männern. Sie brauchen ein viel größeres und breiteres Bild der Gesellschaft. Da wirklich jeder davon betroffen ist, kann sich auch jeder nochmal Gedanken machen und überlegen, ob er das Projekt vielleicht auch mit eigenen Datensätzen unterstützen möchte.
Aber warum ist denn die Schufa eigentlich so verschlossen? Die Analyse der Initiative könnte doch dazu beitragen, dass ein vielleicht schlechter Algorithmus, der dazu führt, dass man vielleicht unberechtigt keinen Mietvertrag bekommt, dass der besser wird.
Nun, das ist so eine Blackbox-Frage der Schufa, die sich nicht so leicht verstehen lässt. Arne Semsroth kann sich zumindest vorstellen, warum sie sich so verhalten.
Ein Grund für die Abwehr der Schufa könnte sein, dass sie selbst wissen, dass ihr Algorithmus nicht so gut ist, wie sie immer überall sagen. Wenn durch unsere Arbeit, und da gibt es einige Hinweise drauf, rauskommt, dass tatsächlich die Schufa ein Datenproblem hat, dann ist das natürlich erstmal peinlich. Und da könnte die Schufa jetzt mit großer Transparenz und Offenheit rangehen. Das tun sie nicht, die machen das Gegenteil. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Schufa Angst hat.
Jochen Dreyer war das mit zwei Beispielen vom Chaos Communication Kongress, wie Reverse Engineering zu Erkenntnissen führen kann, die sonst in einer Blackbox verborgen sind. Danke, Jochen.
Gerne.
Im Deutschlandfunk Kultur heute mit einer Sonderausgabe zum Chaos Communication Kongress in Leipzig. Die Angst vor Terror und Kriminalität treibt uns zu immer neuen und radikaleren Maßnahmen. Zu mehr Sicherheit haben sie nicht geführt, schrieb der ehemalige Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationssicherheit Peter Schaar in seinem Buch Trügerische Sicherheit und warnte nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit unter Höhle die Bundesregierung damit unsere Bürgerrechte. Neben den vielen Beispielen, die Schaar in seinem Buch aufgezählt hat, ist nun ein weiteres öffentlich geworden. Die Journalistin Anna Biselli hat über ihre Recherchen dazu auf dem CCC in Leipzig gesprochen und ist jetzt bei uns bei Breitband. Bei dem Fall, den du gemeinsam mit Kollegen recherchiert hast, geht es nicht vordergründig um Terrorbekämpfung, sondern um digitale Tools, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF einsetzt, um herauszufinden, welcher Herkunft ein Flüchtling ist, der nach Deutschland kommt. Denn 60% der Asylsuchenden haben keinen Pass. Ihre Identität lässt sich deshalb nur schwer oder gar nicht feststellen. Ist es darum eigentlich nicht grundsätzlich eine gute Idee zu sagen, wir nutzen Software, um uns bei der Identitätsfeststellung unterstützen zu lassen?
Zum Ersten muss man das unter ethischen Gesichtspunkten betrachten, finde ich. Das ist eigentlich sowas Ähnliches wie mit der Schufa. Die Schufa versucht, die Kreditwürdigkeit von jemandem festzustellen und benutzt dafür komplett intransparente Algorithmen. Und darüber regen sich ja auch viele Leute auf. Und ein ähnliches Konzept ist es eben auch bei Software, die irgendwelche Rückschlüsse über Geflüchtete zieht. Und da geht es eben darum, effizienter zu sein. Und das ist der Hauptgrund dieser ganzen Software-Einführung. Es war, als das BAMF sich von Unternehmensberatungen beraten hat lassen, weil sie eben mit der Menge an Menschen, die nach Deutschland kamen, überfordert waren. Und ein zweiter ethischer Grund ist eben, es entmenschlicht in einer gewissen Art und Weise das Asylverfahren, weil eben dann nicht mehr der Mensch der Hauptentscheidungsfaktor wird, sondern eine Software, die ein Ergebnis ausspuckt, das man nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Außerdem sehen wir ganz viele Probleme damit, wie die Mitarbeiter des BAMF und die Entscheider mit dieser Software und den Ergebnissen der Software umgehen. Das heißt, das BAMF selber sagt, man soll diese Softwareergebnisse nur als einen Hinweispunkt interpretieren. Aber wir beobachten eben, dass Entscheider, die unter Zeitdruck stehen, dazu neigen, sich auf diese Softwareergebnisse zu verlassen.
Du sagst, es ist ethisch fragwürdig, wenn man effizient vorgeht. Was ist das Problem daran?
Effizienz ist jetzt erstmal kein Ausschlussgrund, aber man hat eben erlebt, dass das BAMF gerade so im Jahr 2016 sehr, sehr viele Maßnahmen umgesetzt hat, die das BAMF effizienter machen sollen. Zum Beispiel Geflüchtete in verschiedene Klassen einzuteilen, zum einen nach Herkunftsländern mit einer guten Bleibeperspektive und nach Herkunftsländern mit einer schlechteren Bleibeperspektive, um schneller entscheiden zu können. Und dann eben auch die Ausbildung der Entscheider zu verkürzen, um mehr Menschen in kürzerer Zeit zu Entscheidern machen zu können. Und diese ganze Effizienzmaschinerie hat das BAMF zu einer Art Fabrik werden lassen, wo das Menschliche immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Das heißt, Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben, die sie vielleicht auch in 2 Stunden erzählen müssten, denen wird dann wenig Zeit gegeben, sondern man versucht das dann so weit wie möglich runterzudampfen. Und wenn man eben so eine Software einsetzt, die einem innerhalb von 5 Minuten ein Ergebnis liefert, dann gibt es eben die Gefahr, dass der Mensch komplett unter die Räder kommt.
Kommen wir mal zu der konkreten Software. Dafür hat man ja bzw. wird man noch viel Geld ausgeben. Beginnend 2017 werden bis 2019 die Investitionen des BAMF in IT bei rund 16 Millionen Euro liegen. Das hat eure Recherche ergeben. Das meistgenutzte Tool ist schon jetzt die Handyauswertung. Wie funktioniert diese? Was macht man da?
Bei der Handyauswertung ist es so, dass zunächst mal die Handys nur ausgelesen werden. Das heißt, jemand, der ohne Pass nach Deutschland kommt, wird dann eben gebeten, sein Handy abzugeben, und dann werden die Daten von dem Handy ausgelesen und es wird ein sogenannter Bericht erstellt. Und dieser Bericht wird nicht automatisch freigegeben, sondern das muss ein Jurist mit einem 2. Staatsexamen entscheiden, ob das wirklich notwendig ist. Und in diesem Bericht sind dann verschiedene Dinge des Handys analysiert. Zum Beispiel, mit welchen Vorwahlen hat der Mensch telefoniert oder in welcher Sprache hat die Person Sprachnachrichten geschrieben oder auch, welche Geotags, also welche Ortsdaten sind in Bildern drin, die die Person gemacht hat. Und daraus wird versucht, eine Statistik zu ziehen, um dann eben zu sagen, okay, ein Mensch hat zu 40% syrische Vorwahlen angerufen und hat sich im Laufe seiner Fluchtgeschichte mal in Griechenland aufgehalten. Und da versucht man eben, die Angaben der Geflüchteten, die sie zu ihrer Herkunft und zu ihrer Identität gemacht haben, zu plausibilisieren.
Nun habt ihr herausgefunden, dass die Ergebnisse am Erfolg eigentlich zweifeln lassen. Wo liegt denn das Problem hier?
Das Problem liegt in der Außendarstellung und der Wirklichkeit. Der mittlerweile Vizechef des BAMF, also Markus Richter, hat sich hingestellt vor wenigen Wochen und gesagt, es wurden insgesamt 27.000 Mal Handys ausgelesen. Wenn man sich dann aber die Zahlen anguckt, die in den Akten gelandet sind, sind das schon sehr viel weniger. Das sind nämlich nur 9.700 Mal. Und nur 2.800 Mal ungefähr wurden diese Handyauswertungen auch für das Asylverfahren freigegeben. Und wenn man dann von diesen 2.800 Mal die verwertbaren Ergebnisse betrachtet, wird es nochmal weniger, denn nur 35% der Handyauswertungen waren überhaupt brauchbar. Und nur in 2% der Fälle hat man in den Handyauswertungen Widersprüche auf die Identitätsangaben der Geflüchteten gefunden. Das heißt, 2% von 2.800 für ein System, das 11,2 Millionen kosten soll, das ist schon relativ happig. Außerdem hat man ja den Faktor, dass wenn ein Geflüchteter zum Beispiel weiß, dass sein Handy Dinge über ihn verraten könnte, die nicht so günstig für ihn sind, kann er einfach das Handy zu Hause lassen oder sich ein anderes Handy besorgen. Und auch das ist der Bundesregierung bekannt. Die weiß nämlich, dass es Einzelfälle gibt, wo Handys manipuliert oder nicht mitgenommen wurden. Das heißt, diejenigen, die man vielleicht der Lüge überführen wollen würde, bei denen wird das nicht funktionieren.
Ein weiteres Beispiel ist die Sprachbiometrie. Funktioniert die besser?
Bei der Sprachbiometrie versucht das BAMF herauszufinden, welchen Dialekt jemand spricht, um dann eben zu gucken, aus welchem Land könnte er kommen. Weil im Arabischen ist es eben so, dass sich die Dialekte je nach Herkunftsregion relativ stark unterscheiden. Jemand, der aus Ägypten kommt, hat einen ganz anderen Dialekt als jemand, der aus Syrien kommt. Die Software hat aber eine Fehlerquote von 15%. Das heißt, bei so zwischen jedem 5. bis 6. Antragsteller wird diese Software falsch liegen. Und das ist eigentlich auch schon eine ziemlich hohe Fehlerquote.
Das heißt, es ist auch nicht wirklich eine praktikable Software.
Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich eine praktikable Software. Außerdem ist es auch so, dass natürlich die Sprachgrenzen nicht mit dem Lineal gezogen werden. Man kann das ja eigentlich auch Deutschland übertragen. Man hat dann Menschen, die Plattdeutsch sprechen im Norden von Deutschland. Man hat Menschen, die Bayerisch sprechen. Und wenn man die Sprachen so hört, würde man denken, ja, die haben nicht mehr viel miteinander zu tun. Und trotzdem sind das alles Menschen, die aus Deutschland kommen. Außerdem ändern Menschen im Laufe des Lebens ihre Sprache. Das heißt, sei es aufgrund sozialer Gegebenheiten, weil sie aufgrund ihrer alten Aussprache diskriminiert werden oder weil sie eine Fluchtgeschichte haben oder weil sie umgezogen sind im Laufe ihres Lebens. Und deshalb ist die Aussagekraft dessen eher fragwürdig.
Nun lautet ja einerseits die Kritik, dass zu viel Geld ausgegeben wird für zu wenig Ergebnisse, dass es am Ende eine Software ist, die gar nicht so richtig funktioniert. Aber was wir ja noch haben, ist ein Grundrechtseingriff, indem man sozusagen diese Daten erfasst. Wie hoch ist dieser Grundrechtseingriff, der da potenziell begangen wird?
Ich glaube, das muss man sich nur mal dadurch vorstellen, wenn man es auf sich selbst überträgt. Das heißt, wie würden wir das finden, wenn wir zu einem Amt gehen müssten, zum Beispiel zum Jobcenter, und dann sagt das Jobcenter, bevor wir einen Antrag auf Hartz IV stellen können, müssen wir erstmal unser Handy ausgeben, und das wird dann komplett ausgelesen, um eben zu gucken, was wir so in letzter Zeit gemacht haben. Das heißt, das ist ein krasser Eingriff in die Privatsphäre von Menschen, vor allem dafür, dass so wenig brauchbare Ergebnisse damit erzielt werden. Und die Einschüchterung der Menschen, die dann nach Deutschland kommen, ist eben auch sehr groß, weil sie kommen dann an und das Erste, was passiert ist, dass erstmal ihr Handy abgenommen wird und an den Computer gesteckt wird und sie überhaupt nicht so richtig verstehen können, was damit gerade passiert.
Aber könnte man sich vorstellen, dass Software, wenn sie gut gemacht ist, tatsächlich genaue Angaben über die Herkunft eines Flüchtlings liefern könnte und dann vielleicht noch ohne, sagen wir mal, in Grundrechte einzugreifen?
Ich glaube, das ist eine Illusion. Man kann natürlich sagen, dass wenn eine Software gut ist, dass sie dann in einem Großteil der Fälle vielleicht brauchbare Hinweise liefert. Aber dadurch, dass eine Software niemals individuelle Besonderheiten berücksichtigen kann, niemals eine komplette Fluchtgeschichte berücksichtigen kann und dann auch noch Faktoren auftreten können, wie zum Beispiel eine Person hat ihr Handy einfach weitergegeben an eine andere Person oder das Handy von einer Verwandten bekommen, das kann man eben nicht in der Software abbilden. Und da ist immer noch der Mensch notwendig, der sich dann die Geschichte der Person anhört.
Das ist nämlich genau die Frage, wie könnte man denn das Problem der Identitätsfeststellung auf andere Weise lösen?
Ich glaube, der erste Schritt wäre einfach, Personal zu haben, Entscheider zu haben und Mitarbeiter zu haben, die gut ausgebildet sind, die sich gut mit den lokalen Gegebenheiten aus dem Land, wo der Geflüchtete sagt, dass er herkommt, auskennen, die sich wirklich die Geschichte anhören, die nicht die Vorgabe haben, 3 Entscheidungen pro Tag treffen zu müssen, sondern sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, wenn man einer Person Zeit widmet und sie auch mehr als eine halbe Stunde zu ihrer Geschichte interviewt, bekommt man auch so raus, wenn es Widersprüche geben würde.
Ja, und die 16 Millionen wären da vielleicht auch ganz gut angelegt. Herzlichen Dank an die Journalistin Anna Biselli. Und mit unserer Reporterin Nora Gulke werfen wir jetzt wieder einen kurzen Blick in die große Halle 2 des Kongresses, wo sich neben den Hackerspaces aus aller Welt auch Vereine und Projekte vorstellen. Die Rettungsdrohne, die Schiffbrüchige im Mittelmeer sucht. Nora Gulke hat den Stand des Projekts Search Wing aus Augsburg besucht.
Das hier ist Search Wing Augsburg. Wir bauen eine Rettungsdrohne, mit der man Schiffbrüchige im Mittelmeer finden kann. Es gibt jetzt viele private Rettungsorganisationen, die mit Schiffen unterwegs sind im Mittelmeer, um da Schiffbrüchige zu finden und die aus dem Wasser zu ziehen. Und die haben das Problem, dass sie die Schiffbrüchigen oft nicht finden. Und da wollen wir mit unterstützen, sodass man nicht mehr mit Ferngläsern suchen muss nach irgendwelchen Booten, die da rumtreiben, sondern dass wir eine Flugdrohne haben, mit der man von einem Schiff aus starten kann. Und dann kann man ein Gebiet absuchen und kann dann gucken, ob da ein Schiff in Seenot ist. Und dann können wir dahin fahren und die Rettung einleiten. Das ist unser großer Plan.
Wir stehen ja jetzt hier auch vor einer Drohne oder vor einem Modell von einem Flugzeug. Mhm. Kannst du mir das so ein bisschen erklären, was wir hier sehen?
Also das ist ein klassisches Flugmodell, was man auch so aus dem Hobbybereich, im Hobbybereich verwendet. Das ist so aus so einem Styropor. Die ganzen Experten werden mich killen, weil es natürlich Elopor ist oder was. Aber es sieht aus wie Styropor. Der Motor, der hinten dran ist, also das ist vielleicht was anderes als das, was man üblicherweise hat, ist jetzt am Heck des Flugzeugs. Das ist auch Modellbautechnik. Die Ruder, die hier als Querruder und als Höhenruder angebracht sind, die werden hier mit Servos angesteuert. Auch das ist Standard-Modellbautechnik. Wenn man da mit Flugclubs arbeitet, dann ist das alles normal. Was jetzt besonders ist, dass jetzt in der Mitte vom Flugzeug ein Autopilot ist. Das ist ein kleiner Mikroprozessor, auf dem Software läuft, der die Lage des Flugzeugs und die Position des Flugzeugs misst und damit dann ausrechnet, wie man jetzt hier die Ruder auslenken muss, damit das Flugzeug seinen geplanten Kurs verfolgen kann. Dazu ist dann vorne am Flugzeug noch ein GPS-Empfänger, mit der ich die Position ermitteln kann. Aber das macht alles dann der Rechner, der hier mitten im Flugzeug ist. Da läuft eine Software drauf, die kommt von der ETH Zürich. Die entwickeln da schon seit Jahren an dieser Software. Und das ist vielleicht das, was besonders ist. Wir haben hier halt das Flugzeug hier stehen. Und jetzt vor einer halben Stunde war jemand da, der lässt solche Flugzeuge in der Arktis fliegen und hat dann erzählt, was er macht, damit man hier, wie man das machen kann, dass man im Netz landet, wo man darauf achten muss. Wahnsinn, also dass man hier nur steht und es kommen Leute, die machen wahnsinnige Sachen, das ist unglaublich. Super interessant, also was ganz anderes als jetzt irgendeine Industriemesse, wo Firmen so ein Aussteller sind, sondern hier kommen Leute an, die machen wahnsinnige Sachen. And I don't know how I'll fall asleep. Lying next to you is a dream. Just let it go and fall into me. To me. Where did you go? Where did you come from? I should have known. I could have run from. When I move, it just brings me back to you. I get this feeling when you. So I know it's burning, but I won't let it go. They told me I couldn't go higher. I'm flying with my wings on fire. And being with you just makes it harder. I'm easily the worst on my own. The distance ever made you seem farther.
Breitband im Deutschlandfunk Kultur, heute mit einer Sonderausgabe zum Chaos Communication Kongress in Leipzig.
Also du bist hier am Stand von den Fußballrobotern. Wir sind ein Team aus Bonn, wir sind die BBG-Bots. Also hier vorne, da siehst du unser Fußballfeld. Das ist ein Kunstrasen mit verschiedenen Markierungen drauf, fürs Tor und für die Mitte und so. Und auf dem Feld liegt jetzt ein Ball und drei verschiedene Roboter. Der Ball ist besonders, der gibt infrarotes Licht aus, den können die Roboter erkennen. Und dann haben wir zwei verschiedene Typen Roboter dabei, aus verschiedenen Ligen. Diese Roboter treten beim RoboCup, das ist Fußballroboter, das große Turnier in Deutschland. Die treten an und ein Spiel würde so ablaufen, dass zwei Roboter vom gleichen Typ versuchen, ins gegnerische Tor ein Tor zu erzielen. Ja.
Kannst du ein bisschen was erzählen über die Roboter, die wir jetzt hier gerade vor uns sehen? Also die sind ja jetzt nicht unbedingt so, wie man sich oder wie ich mir einen Fußballroboter vorstellen würde, im Sinne eines Menschen mit einer menschlichen Gestalt nachempfunden.
Wir bewegen uns fort mit sogenannten Omni-Wheels. Die haben den Vorteil, dass wenn man drei davon in 60 Grad zueinander ausrichtet, dass man dann mit verschiedenen mathematischen Berechnungen die so ansteuern kann, dass sie in alle Richtungen fahren können. Das heißt, wir müssen uns nicht zum Ball drehen, sondern wir können einfach hinter den Ball fahren und dann seitwärts. Genau.
Und ist das bei euch auch in den Unterricht integriert oder sind das Workshops, die ihr nach der Schule macht?
Also in den Unterricht direkt ist es nicht integriert. Das ist bei uns an der Schule eine Arbeitsgemeinschaft. Also ich persönlich stelle mir in Mathe oft die Frage und viele andere aus meinem Jahrgang, meiner Klasse auch, wofür brauche ich eigentlich den ganzen Quatsch? Und tatsächlich kommt es oft vor, dass wir das in der Roboter-AG für zum Beispiel diese komplizierte Omni-Wheel-Berechnung brauchen und das ist schon ganz cool.
Ist das dein Lieblingsroboter?
An dem Roboter habe ich viel mitgearbeitet. Das ist der, womit wir dieses Jahr bei den Meisterschaften angetreten sind. Jetzt starte ich den Roboter einmal und es wird ziemlich fix nach vorne gehen.
Oh ja, hat sich gleich den Ball gegriffen sozusagen und ihn mit einer etwas flacheren Seite direkt ins Tor buxiert, geschoben, kann man sagen. Und es geht auch ziemlich fix. Also der ist... sucht sich den Ball ziemlich schnell, holt ihn sogar aus der Ecke raus und schiebt ihn dann wieder ins Tor. Sieht ganz niedlich aus. Also du als Gegenspieler hast da eigentlich keine Chance.
Im Turnier ist das dann oft so, dass meistens so, dass der Gegner zumindest geschwindigkeitstechnisch mithalten kann. Und dann kommt es halt darauf an, wer hat die bessere Strategie, wer kommt besser an den Ball. Und ein bisschen Glück ist manchmal auch dabei, wie der Ball rollt und welches Programm gerade das macht, was man gerne hätte.
Roboter, die Bälle kicken. Nora Gulke war am Stand der Bertolt-Brecht-Gesamtschule aus Bonn auf dem CCC in Halle 2. Ja, 16.000 Menschen haben ihr Kommen zugesagt. Da werden noch einige hinströmen, denn der Kongress in der Leipziger Messe, der geht ja noch bis morgen. Und dieser Kongress ist vor allem Tag und Nacht geöffnet. Da fragt man sich natürlich, was passiert eigentlich nachts? Andererseits ist es gerade in diesen riesigen Hallen, wo die Hacker vor sich hin frickeln, immer dunkel. Und dann könnte man wieder fragen, macht es da überhaupt einen Unterschied, ob draußen Tag oder Nacht ist? Unser Reporter Moritz Metz ist dem nachgegangen und er hat sich für uns auf dem Kongress eine Nacht um die Ohren gehauen. Und los ging's nachts um 2 Uhr.
Der letzte Talk vorbei. Beginnt für euch jetzt die Nacht oder geht ihr schlafen?
Schlafen.
Warum? Schlafen. Morgen wieder coole andere Talks anhören.
Das ist auch nicht ganz klar. Die Bahnen fahren anscheinend nicht so oft. Aber ich würde gerne feiern.
Reicht jetzt langsam so für heute. Morgen ist ja auch noch viel Programm.
Ich werde jetzt gleich erstmal ein Nginx konfigurieren und dann werden wir weitersehen.
Ich glaube, die echten Nerds, die sind halt noch nachts hart aktiv. So, die haben sich halt eine Sache vorgenommen und die ist noch nicht fertig. Und das wollen sie auf jeden Fall packen. Und ich glaube, gerade nachts, so diese Spezialgeeks, die triffst du dann am ehesten. Die halten am ehesten die Nacht durch für ihr Projekt, um da einfach was fertig zu machen. So.
Und genau so mache ich das jetzt auch mit dieser Radioreportage nachts auf dem Kongress. Gerade ging der letzte große Talk vor 4.500 Menschen zu Ende im großen Saal. Die Menschen verlassen jetzt diesen großen Saal und verteilen sich. Aber wohin? Okay, der Menschenschwall hat sich hier ergossen in eine der ganz großen Hallen, wo die Computertische stehen und auf denen die Mateflaschen, die eher leer werden. Aber das bedeutet, dass die Menschen alle noch länger bleiben, weil da ist ja jede Menge Koffein drin. Das heißt also, die These, dass der Kongress sich nachts leeren würde, die lässt sich nicht erhärten. Ich frage auch mal da vorne bei denen, die hier rumbasteln. Entschuldigung, merkst du, dass es jetzt hier gerade 2 Uhr nachts ist oder könnte es jetzt auch 2 Uhr nachmittags sein?
Nee, es ist definitiv ruhiger, entspannter, aber auch irgendwie ja, deutlich gelassener. Es ist deutlich weniger an Menschen unterwegs und ja, sehr angenehm.
Da kann man sich dann wieder ein bisschen seinem Computer widmen, wenn der schon ein bisschen vereinsamt ist, weil man sich den ganzen Tag über unterhalten hat.
Es wird aber auch viel genetzwerkt, wenn es ein bisschen ruhiger wird. So. Und das ist dann ja alles ein bisschen intimer, wenn man so möchte.
Du hast hier aber auch schon 4, wenn ich richtig zähle, Mateflaschen schon geleert.
Ja, wir machen uns hier in den Schunk ein bisschen selbst und ist aber alles noch im Rahmen und wir können noch gerade ausgucken.
Du siehst aber müde aus.
Ach was, kann nicht wahr.
Es sieht nur so aus.
Was machst du jetzt noch?
Da mit diesen vier Rollen, da lang rollen.
Du Skateboard, weil ja. Nachts geht es ja ganz gut, da ist ja nichts los.
Ist voll geil, kannst du voll gut fahren. Viel Spaß
noch. Gute Fahrt. Sagt der Herr mit dem Kapuzenpulli und dem Skateboard und düst hier so durch die Nacht die Messehalle entlang. 2:30 ist es mittlerweile und jetzt bin ich unten angelangt im CERT. Das ist das Chaos Emergency Response Team, wenn ich richtig informiert bin.
Völlig richtig. Wir schaffen hier die medizinische Abdeckung, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Verletzungen, sind wir dafür da. Außerdem Brandschutz, Brandsicherung, Entfluchtung, alles was in Situationen, wo ein bisschen Dynamik oder Gefahr reinkommt, dafür sind wir da.
Ist nachts mehr los oder tags?
Von der reinen Patientenanzahl ist auf jeden Fall tagsüber mehr los. Nachts haben wir eher die spannenden Fälle, medizinisch gesehen auf jeden Fall.
Okay. Und ihr kennt euch mit so Sachen aus?
Ja, wir kennen uns gut aus. Wir haben ein großes Team, 220 Leute, die hervorragend ausgebildet sind. Viele Ärzte, viele mit rettungsdienstlicher Erfahrung, viele mit Ausbildung Katastrophenschutz und die auch schon lange da arbeiten.
Einmal die Musik richtig laut aufdrehen in der Messehalle von Leipzig und dazu abzappeln. Ich glaube, die Nacht auf dem Kongress ist auch ganz gut, um einfach mal das Kind in sich rauszulassen. Das machen auch die Jungs da vorne, die die riesigen Lego-Steine gefunden haben und damit so eine Kiste gebaut haben, direkt neben dem Bällebad. Jetzt sind die Kinder im Bett, jetzt könnt ihr endlich mit dem Lego spielen, oder wie?
Genau.
Was baust du gerade?
Wir bauen ein schönes Verlies für den Räuber Hotzenplotz. Der ist da drin, einfach mal hier reinschielen.
Ah, stimmt, da in diesem kleinen Fenster. Und wie willst du da jemals wieder raus oder übernachtest du da drin?
Das steht zurzeit noch nicht fest. Ich arbeite noch an einem Fluchtplan, aber meine Widersacher sind natürlich nicht zu unterschätzen.
Auf eine Sache ist auf jeden Fall beim Kongress Verlass. Hier bei der Mehrzweckfläche 3, da ist ein Ort, wo um 3:15 in der Nacht noch immer richtig Schlange ansteht. Wofür steht ihr hier Schlange?
Sticker.
Sticker.
Also Aufkleber. Hier ist diese große Wühlkiste. Das ist wie so am Winterschlussverkauf oder so, wenn man nochmal irgendwelche Socken abgreifen möchte.
Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal überlegt, wir sind hier spät nachts. Das heißt, ich will gar nicht wissen, wie das den Tag über ist.
Da habe ich tatsächlich gesehen, war die Schlange über 10 Meter lang. Jetzt ist es nicht ganz, aber...
Ja, also wir stehen jetzt hier auch schon ein paar Minuten. Und ich meine, der Laptop will ja auch beklebt werden.
In der Ecke, wo die Wikimedia Stiftung ihre Couches aufgestellt hat, da wartet auch noch ein Klavier. Oder ist das überhaupt ein Klaviersound? Das ist irgendwas anderes, oder?
Nee, das ist Absi irgendwas.
Spielst du gerne nachts ein bisschen Klavier, auch zu Hause?
Nö, also nicht zu Hause.
Alles so Sachen, die man hier nachts auf dem Kongress gut machen kann oder auch schlafen, weil was auffällt, ist dann doch, dass einige der Sofas sich langsam mit Menschen füllen, die hier schlafen. Was macht ihr jetzt noch so?
Wir holen uns jetzt Tickets für die Turnhalle. Wir sind müde und ratzen jetzt, weil morgen geht's weiter. Das übliche Chaos erlebt man hier halt auf dem Event.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Nächste.
Ja, geschlafen wurde dann also doch noch zumindest ein bisschen. Als unser Reporter Moritz Metz dann nach Hause ging, war es 4 Uhr morgens, aber der Kongress längst nicht leer. Und auch jetzt in diesem Moment ist jede Menge los in Leipzig auf dem 35C3. Bis morgen wird dort noch getagt und gehackt und diskutiert. Wir aber klinken uns hier aus. Das Breitbandteam sagt Tschüss. Vera Linz war in Berlin im Studio am Mikrofon. Und weitere Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch in Kürze diese Sendung nachhören. Nach den Nachrichten folgt hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur das Nachrichtenmagazin Rang 1 mit André Mumot und dem Jahresrückblick 2018. Ich sage Tschüss und bleiben Sie dran.